CD 2, Fortsetzung des Vortrags, die Gaben des Heiligen Geistes, das ist heute die Überschrift der Predigt. Die nächste Gabe, das sind Wunderwirkungen, das ist die fünfte Gabe. Und da finden wir ja in der Bibel genügend drüber. Sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament denken wir an Elisa. Welche Wunder hat er vollbracht? Wasser hat er gesund gemacht, Wasser, das krank machte. Vergiftete Speise hat er essbar gemacht, wo die Prophetensöhne, die Hunger hatten, es war ja Hungerszeit, riefen, der Tod ist im Topf und er tat Mehl hinein. Es war aber nicht das Mehl, sondern es war die göttliche Handlung und die Speise wurde gesund. Oder denken wir bei Elisa an das Öl im Krug, die Witwe, die Not hatte, und er sagte, hol dir Gefäße, aber nicht zu wenig, und gieße ein. Und es ging immer weiter. Und dann sagt die Witwe, gib mir noch einen Krug. Dann sagten die Söhne, es ist keiner mehr da. Und dann hörte das Öl auf. Vielleicht hat sie auch gedacht, hätte ich doch noch ein paar mehr Krüge geholt. Wunderwirkungen. Denken wir an die Wunder Jesu. Er speiste mit wenigem 4000 Menschen, 5000 Menschen. Und am Ende war mehr übrig als vorher. Welch ein Wunder. Oder die Stillung des Sturmes durch Jesu. Wie waren die Menschen beeindruckt? Wer ist dieser, der Sturm und Wellen gebietet? Und sie schweigen. Oder die Totenauferweckung des Petrus, als er die Dorkas auferweckte, die viele gute Werke getan hatte. Ebenso Paulus, als er den Eutychus, der übrigens bei der Predigt eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist, weil Paulus die ganze Nacht verzog. Hab keine Angst, so lange wird's heute nicht. Aber wenn's auch mal was länger wird, nicht? Denk daran, Paulus hat ja noch viel länger geredet, die ganze Nacht durch. Ja, bei Paulus kann man ja nicht einschlafen, oder? Doch, offensichtlich schon. Und sogar noch aus dem Fenster fallen. Und Paulus hat nicht gesagt, das hat er jetzt davon, sondern er hat ihn wieder auferweckt. Ja, natürlich, wir sind Menschen. Und da kann manchmal sein, man wird müde, auch mitten unter der Predigt. Natürlich dürfen wir den Herrn auch bitten, dass das nicht ein Dauerzustand ist. Aber so kam es zu dieser Totenauferweckung, nur nebenbei. Wunderwirkung, ich denke, ich muss da nicht mehr viel zu sagen. Das sind einfach Wunder. Wunder, die man so nicht tun kann. Aber lasst uns daran denken. Nochmal an den ersten Punkt. Nicht alle Wunder sind göttlich. Haben wir nicht viele Wunderwerke getan, sagten sie, und zwar noch dabei Herr, Herr gesagt. Und der Herr Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Prüfet die Geister, ob sie denn aus Gott sind. Also das nochmal hier zur Mahnung. Das bedeutet aber auch, wenn wir prüfen sollen, dann dürfen wir auch prüfen. Deswegen müssen wir auch nicht vor lauter Ehrfurcht, oh, da ist das Besonderes. Ich darf gar nicht denken erst, dass das was Verkehrtes sein könnte. Darf ich gar nicht erst denken. Sonst versündige ich mich gegen Gott. Und ganz schlimm ist, wenn das diejenigen, die Wunder tun, dann auch noch sagen, wie, du bist dem Herrn ungehorsam. Das darfst du gar nicht denken. Ja, wie soll ich es denn dann prüfen? Wenn ich etwas prüfen will, muss ich kritisch herangehen. Und das ist von der Bibel erlaubt. Natürlich soll man nicht direkt ein fertiges Urteil haben. Zu sagen, na ja, das kann ja sowieso nicht, müssen wir vorsichtig sein, das ist die andere Seite. Aber wenn wir prüfen sollen, dann dürfen wir auch prüfen. Und dann müssen wir nicht alles einfach hinnehmen, vielleicht aus lauter Angst, sich zu versündigen. Aber es soll unparteiisch geschehen, es soll immer mit Vorsicht geschehen, aber doch prüfen. Sechstens, Prophezeiungen oder Weissagungen. Ich sagte schon, diese Weissagungen sind nun heute nicht mehr der Art, wie sie früher waren, wo sie auch noch mit zum Schreiben der Bibel führten. Also das dürfen wir in der Weissagung nicht mehr suchen, nicht mehr eine Fortsetzung der Bibel. Das habe ich aber vorhin ja schon gesagt. Ansonsten kann Gott aber etwas zur Hilfe für Menschen offenbaren. Weissagung ist auch etwas zu offenbaren. Und das sehen wir ja zum Beispiel in Apostelgeschichte 21. Da heißt es, als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Das ist auch so gekommen. Es war nun aber nicht so, dass der Apostel Paulus jetzt gesagt hat, so und deswegen gehe ich jetzt nicht dahin. Er wusste es ja im Grunde selber schon. Er wusste, das ist trotzdem für mich der Wille Gottes. Aber dennoch wurde es ihm noch einmal gesagt. Warum, können wir schwer darüber mutmaßen, aber vielleicht sollte auch der Apostel Paulus ganz klar wissen, was er tat. Und er wusste, was er tat. Aber so, auf diese Weise, können natürlich auch Menschen besonders gewarnt werden. Und man hat davon ja auch gehört, in Verfolgungsgebieten, dass manchmal, auch in Russland früher, plötzlich es einem Bruder eingegeben wurde, wir müssen jetzt raus hier, wir müssen hier jetzt raus. Plötzlich wurde es so unheimlich ein und man könnte sagen, ja warum denn, warum denn? Dann sind sie alle weg und dann kam der KGB und sie waren weg. Also wir dürfen damit heute auch noch rechnen und auch gerade in manchmal schweren Zeiten. Aber doch will ich auf den Hauptanwendungsbereich für Weissagungen hinweisen und er steht in 1. Korinther 14, Vers 3. Da heißt es, wer aber weissagt, redet den Menschen, und jetzt kommen drei Dinge, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Lasst uns also nicht die Weissagung so suchen, sollen wir einer mal die Zukunft voraussagen. Und vielleicht gibt es auch welche, die jedem die Zukunft voraussagen. Also wäre ich jetzt vorsichtig. Da dürfen wir doch erstmal prüfen. Das ist mit in der Weissagung drin, wie auch hier der Agabus warnte und sagte, das wird dem geschehen. Wenn Gott das offenbart, dann ist das schon mit drin. Aber lasst uns doch hier sehen, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das ist der Hauptanwendungsbereich. So wird es in 1. Korinther 14 letztlich ja hier beschrieben für die Weissagung. Seht, und so kann auch in der Predigt etwas gesagt werden und ein Anwesender meint plötzlich, der redet ja von mir. Ja, woher weiß der das denn? Der weiß, eigentlich weiß er nichts von demjenigen. Aber Gott hat's gegeben, dass er das ausspricht. Und so hat man es auch bei Spurgeon gefunden. Da war eine Frau, die hatte einen gläubigen Mann. Die Frau wollte aber nichts vom Glauben wissen. Oft ist es ja umgekehrt, nicht? Aber hier war es jetzt mal so rum. Die Frau wollte nichts vom Glauben wissen. Aber sie wollte dann doch mal in die Versammlung von Spurgeon gehen. Und dazu hat sie sich verkleidet. Denn sie wollte keinesfalls, dass man sie erkannt hätte dort in der Versammlung. Sie wollte verkleidet da hineingehen. Mit ihrem harten Herzen, was sie immer dahin getrieben hat, mit ihrem harten Herzen ging sie hinein. In dem Moment, wo sie hineinkam, das war nun so, da gab es auch oben auch noch eine Galerie. Es war wahrscheinlich in dem Tabernakel von Spurgeon, da gingen ja 5000 Leute rein. Dann ist sie oben auf die Galerie gegangen. Da sah man sie ja sowieso nicht so wie unten im Saal. Und in dem Moment, wo sie oben da verkleidet mit anderem Gewand, so dass man sie nicht erkennen konnte, als sie auf die Galerie trat, da reckte Spurgeon die Hand und zeigte auf sie. Das wusste er gar nicht, dass er auf sie zeigte. Und in dem Moment hat er über den Text geredet. Komm herein, das steht in 1. Könige 4, Vers 6. Komm herein, Weib Jerobeams. Warum stellst du dich denn fremd? Ich aber bin mit harten Worten zu dir gesandt. Boah, das hat die Frau so getroffen in dem Moment. Der Finger auf sie und sagt, komm herein, du Weib Jerobeams. Was verstellst du dich denn? Was verkleidest du dich denn? Ich habe eine harte Botschaft für dich. Ach, und dann war sie doch nicht so hart. Allein durch diesen Eindruck, der da entstand, dass sie so erkannt war durch Gott, da hat sie gemerkt, es gibt einen lebendigen Gott. Und dann wurde sie überführt und hat sich bekehrt. Das genau ist eigentlich ein Prinzip der Weissagung. Denn es steht ja in 1. Korinther 14, Vers 24, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Diese Frau ist auch beurteilt worden. Aber das mag derjenige jetzt wissen, der weissagt, das ist die eine Seite, aber er muss es auch nicht unbedingt wissen. Ich denke, Spurgeon wusste es nicht. Und dass er es nicht unbedingt wissen muss, das steht auch in der Bibel. Denn da hat einmal ein hoher Priester geweissagt, der wollte nicht weissagen, das schon gar nicht, aber er hat es trotzdem getan. Da war das Synedrium beieinander, so dieser hohe Rat und die hohen Priester und die Pharisäer, die haben sich versammelt, wieder Jesus und wieder seinen Gesalbten. Wir können sagen, Psalm 2, sie sagten, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen, so heißt es in Johannes 11 jetzt. Wenn wir ihn also lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Und da kam der Weise, in Anführungsstrichen, Weise Kaiaphas. Der war in diesem Jahr hoher Priester und der sprach, ihr wisset nichts. Und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Das hat er natürlich ganz anders gemeint. Aber da hat er etwas ausgesprochen und das sagt jetzt das Wort, das nicht von ihm kam. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und hier sehen wir, es muss auch nicht jeder immer wissen, wenn er weissagt. Aber beides kann natürlich da sein. Aber noch einmal der Hinweis, jetzt bei Weissagung, über allem gilt, gerade auch bei einschneidenden Weissagungen, die vielleicht auch eine Person speziell betreffen, 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21, Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Also, wir sollen prüfen. Es ist auch klar, in dem Bereich, wenn da ein Scharlatan arbeitet, der sich ausgibt als ein großer Prophet und der auch keinen Widerspruch duldet, was seine Prophetie anbetrifft, sondern dann direkt Zornstrahlen Gottes auf die Anwesenden sendet, die sich sagen, ob das auch wirklich stimmt. Und wenn er dann für jeden eine Offenbarung hat, du musst das und das tun und du wirst nie heiraten und du wirst das und das und dann bricht vielleicht über Menschen, bricht alles zusammen. Sie sagen, sie hat es ja gesagt, es ist ja Gottes Wort. Es geht ja gar nicht anders. Ihr Lieben, es ist ein ganz gefährliches Gebiet auch, das muss ich auch sagen. Wenn es nicht von Gott kommt, wenn es nicht geprüft wird. Und deswegen sollen wir prüfen, das ist biblisch. Weissagung verachtet nicht, das ist das eine. Natürlich göttliche Weissagung ist damit gemeint, nicht die andere. Prüfet aber alles. Das Gute haltet fest. Ich darf hier vielleicht einmal etwas lesen, was Paul Mink schon vor vielen Jahren dazu geschrieben hat. Weissagung ist prophetische Rede, also inspiriertes Reden aus dem Geist. Unser gewöhnliches Reden kommt aus dem Verstand, aber die Weissagung läuft nicht über ihn, sondern wird uns durch den Heiligen Geist eingegeben. Wer diese kostbare Gabe empfangen hat, wisse, dass sie ihm erstlich zur Auferbauung der Gemeinde und nicht nur zum eigenen Nutzen gegeben wurde. Durch sie soll die Gemeinde vom Geist angesprochen, ermahnt, belehrt, gezüchtigt und getröstet werden. Gewiss, der Hirte und Lehrer tut diesen Dienst auch durch die Predigt und darf dazu seinen Verstand gebrauchen. Wer aber weissagt, wird von oben inspiriert und tut das in direkter Weise, dass die Gemeinde den Eindruck des unmittelbaren Redens Gottes bekommt. Wenn durch sie die Finsternis ans Licht gestellt und Herzen offenbar werden, dann sind dies wunderbare Kundgebungen des Heiligen Geistes. Trotzdem dürfen wir diese Gabe nicht überbewerten, als wäre sie die direkte Sprache Gottes oder als wären diese Weissagungen dem Worte Gottes oder der Lehre der Apostel gleichzustellen. Das wollen wir auch sehen. Ich will mal kurz innehalten hier. Es kann auch sein, dass vielleicht in einer Versammlung, ich habe das schon gehört, war heute eine Weissagung, war nicht, dann war es nichts. Ja, und das Wort Gottes war dann auch nichts, ja. Also da dürfen wir nicht hinkommen. Das ist Haschen nach Sensationen. Also noch einmal, wir dürfen diese Gabe nicht überbewerten, als wäre sie die direkte Sprache Gottes oder als wären diese Weissagungen dem Worte Gottes oder der Lehre der Apostel gleichzustellen. Vielmehr bedarf sie der Prüfung, wie Paulus sagt. Es kann nämlich ihres übernatürlichen Charakters wegen der Eindruck erweckt werden, als wäre alles, was geweissagt wird, unbedingt zu befolgen des Gebot des Herrn. Nein, so ist es doch nicht. Denn diese Gabe fließt durch menschliche Kanäle und kann deshalb noch mit menschlichem vermischt sein. Deshalb sagt der Apostel, Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. So viel zur Weissagung. Nun die siebte Gabe, Geisterunterscheidung. Das ist die Gabe zu unterscheiden, welcher Geist steckt hinter dieser Botschaft oder vielleicht auch hinter einer ganzen Richtung. Und diese Gabe ist natürlich da ganz besonders wichtig, wo man das ja auf den ersten Blick nicht erkennt. Wenn man schon von vornherein sieht, ja, da wird offen gegen Christus geredet, da, wo es schon ganz klar ist, da hat diese Gabe ja nicht letztlich die Bedeutung. Sie hat ja da die Bedeutung, wo es eben nicht klar ist. Und das ist ja der springende Punkt. Wo man denkt, das ist doch alles gut, das ist doch alles richtig, da offenbart sich Gott, doch da kommen doch noch Menschen auch hinzu und es ist herrlich. Gut, wenn es denn so auch ist, dann ist ja herrlich. Aber es kann sein, es ist auch nicht herrlich. Und es steckt ein anderer Geist dahinter und da ist diese Gabe dann sehr wertvoll. Das täuschend Echte zu unterscheiden vom Echten. Da kommt die Gabe gerade zum Ausdruck. Ja, lass mich nochmal sagen. Das täuschend Echte zu unterscheiden vom wirklich Echten. Wie war es damals im Dritten Reich? Selbst ein heute noch bekannter Prediger und Autor, ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, kennen wahrscheinlich viele hier. Aber es geht mir nicht darum, ihn jetzt da bloßzustellen. Es könnte uns ja allen passieren. Ich habe von ihm ein Buch gelesen, in der ersten Ausgabe damals. Da war er glücklich und froh, dass das deutsche Volk, das war eben in den 30er Jahren, einen so herrlichen Führer bekommen hat. Er hat das nicht erkannt, zu dieser Zeit nicht. Es gab aber auch Menschen, die von Anfang an was erkannt haben. Aber er hat es nicht erkannt. Später hat er es erkannt. Ist dann selbst sogar in eine, ja, damals nannte man das noch Irrenanstalt gekommen, weil man prüfen wollte, sowas könnte man doch nicht mehr glauben, ob er denn noch so ganz bei Trost wäre. So haben sie ihn gefragt. Er hat dann eine Nacht darüber nachgedacht, ob er Fehler gemacht hat, aber er kam dann doch zum Frieden und er ist auch wieder freigekommen dann. Aber seht, das kann uns allen passieren. Wir denken, ja, das ist es doch. Ganz früher hat ja Hitler auch, wollte sein Taschentuch aus der Tasche holen und dann hatte er, so habe ich gelesen, dann plötzlich eine kleine Taschenbibel in der Hand. Das war vielleicht ganz besonders was für alte Omas. Ach, was haben wir hier, einen frommen Führer. Es war aber Täuschung. Welcher Geist wirklich dahinter steckte, das offenbarte sich dann. Und da ist die Gabe der Geisterunterscheidung äußerst wichtig, dass man nicht mit in den Irrtum gezogen wird, sei es bei einer Botschaft, die gepredigt wird, sei es bei einer ganzen Richtung, die plötzlich da ist. Dafür ist diese Gabe wichtig. Also das ist die siebte. Die achte Gabe, Sprachen oder Zungen. Und da zeigt uns die Bibel erstmal, dass das natürliche Sprachen sind. Das ist das Erste, was sie uns zeigt. Natürliche Sprachen. Apostelgeschichte 2, dort, wo sie eben gegeben wurden. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Was heißt anderen Sprachen? Andere Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart sie reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer, und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Etwas später, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Also das waren existierende Sprachen, die plötzlich dort die Apostel, die Jünger reden konnten. Und das hatte da auch gerade noch den Sinn, dass andere das verstanden. Sie haben die großen Taten Gottes verkündigt. Also existierende Sprachen. Gegebenenfalls auch Sprachen, die nicht hier auf der Erde existieren, die aber trotzdem Sprachen sind, Engelsprachen. Das ist zwar umstritten, aber ich will da jetzt überhaupt kein Problem draus machen. Es steht in 1. Korinther 13, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede oder redete, aber das redete bezieht sich dann auf beides, auf Menschensprachen wie Engelsprachen, wird manchmal ein Unterschied gesagt, weil da die Möglichkeitsform ist, deswegen gäbe es Engelsprachen wohl nicht. Ich will das jetzt einfach mal dahingestellt sein lassen. Lassen wir es einfach mal so, wie es hier heißt. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede oder redete, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Was ich aber damit sagen will, auch Engelsprachen sind Sprachen. Es ist keine Aneinanderreihung von Silben, die dann hinterher zu Sätzen zusammenkommen, die überhaupt keine Struktur haben. Existierende Sprachen mit Struktur, denn wir wollen doch wohl auch meinen, dass die Engelsprachen Struktur haben, oder glauben wir nicht? Noch viel höhere Struktur. Wir wollen aber sehen, dass die Gabe der Zungen, die ja heute manchmal sehr betont wird, je nach Richtung, eine Gabe ist, die nicht in erster Linie für Menschen ist, sondern derjenige redet zu Gott. So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Er redet zu Gott und nicht den Menschen. Warum? Weil in der Regel die Menschen das eben nicht verstehen. Das war natürlich ganz am Anfang zu Pfingsten da schon anders. Da waren auch welche, die verstanden das, da hatte es diesen Sinn. Aber in der Fortführung davon verstanden die Menschen es in der Gemeinde nicht. Also redeten sie nicht zu Menschen. Sie waren unkundig, sie haben es nicht verstanden, wenn sie in der Gemeinde geredet hätten. Und das ist scheinbar ja vorgekommen, auch in Korinth. Deswegen kommen ja die Anweisungen, zu denen wir jetzt auch noch kommen. Also er redet zu Gott und nicht zu Menschen, weil die Menschen es nämlich nicht verstehen. Paulus sagt, werdet doch nicht Kinder am Verstand. Das ändert sich in dem Moment, wo die Gabe der Auslegung auch da ist, die ja dann die nächste Gabe ist. In dem Moment, es wird ja nicht Unsinn geredet dort in der Zungenrede, wenn sie echt ist, wenn sie von Gott ist, ja, das muss ich jetzt immer vorweg sagen, denn es gibt heute viel auf diesem Markt der Möglichkeiten. Wenn sie von Gott ist, wenn sie echt ist, dann hat sie natürlich auch einen Inhalt. Und der wird offenbart, wenn eine echte Auslegung da ist. Und in dem Moment kommt die Gabe der Zungenrede auch an die Weissagung heran. Und so können wir wohl sagen, dass sie im Grunde auch den Charakter einer Weissagung hat, aber eben, sie wird erst verständlich durch die Auslegung. Und deswegen heißt es in 1. Korinther 14, Vers 5, wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Warum? Naja, weil die Weissagung verstanden wird. Aber dann sagt Paulus weiter, es sei denn, dass er es auslege, auf dass die Versammlung Erbauung empfange. Erbauung ist aber nun ein Charakterzug der Weissagung, haben wir vorhin gehört. Ermahnung und Erbauung. Dann bekommt man dadurch auch Erbauung, die Gemeinde Erbauung. Und weil das nur dann so ist, deshalb sagt uns der Geist Gottes durch das Wort, soll diese Gabe nicht in der Gemeinde ausgeübt werden, wenn keine Auslegung da ist. Dagegen wird natürlich heute vielerorts massiv verstoßen. Warum soll sie nicht ausgeübt werden? Damit die Menschen nicht denken, wir wären nicht mehr ganz bei Trost, sage ich jetzt mal, aber so ähnlich drückt es die Bibel aus. Ihr seid von Sinnen. Die verstehen das überhaupt nicht und alles durcheinander, heißt übrigens auch einer nach dem anderen, wird heute auch nicht mehr beachtet. Alle durcheinander. Das ist die biblische Botschaft. Auch diese Gabe, ich sehe nicht, dass sie nicht mehr geben dürfte, da kommen wir gleich ja noch zu, aber das ist der Rahmen, den die Bibel steckt. Er redet zu Gott, nur wenn die Auslegung da ist, dann redet er auch zu Menschen. Echte Auslegung natürlich. Ansonsten soll er schweigen. Er redet damit zu Gott und sich selbst. Sich selbst erbaut er damit dann schon, weil immer wenn Gott wirklich wirkt, ist es erbaulich. Aber nicht in der Gemeinde. Das ist zu den Gaben gesagt. Also ich will die Stelle nochmal lesen, dass es nicht in der Gemeinde sein soll, wenn kein Ausleger da ist. 1. Korinther 14, Vers 28. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Also das sagt die Bibel über die Zungenrede oder die Sprachenrede. Sie sagt natürlich noch mehr, wenn wir das ganze Kapitel 14 durchgehen, aber das können wir jetzt heute nicht machen. Und dann die letzte Gabe dieser neuen Auslegung der Sprachen. Da wollen wir eben sehen, dass es nicht die natürliche Übersetzung einer Sprache, die ein anderer vielleicht kann, weil ich sie gelernt habe, sondern es ist die Gabe, eine Sprachenrede in die Landessprache der Gemeinde zu übersetzen, ohne dass man die Sprache kennt. Das ist also auch eine Gabe. Muss da nicht ein großer Sprachkenner sein, das ist was Natürliches, sondern das ist eben die Gabe, dass Gott einem gibt, das zu verstehen. Diese Gabe kann der Zungenredner selbst haben, es heißt ja, es sei denn, er lege es aus, aber es kann auch ein anderer haben. Beides ist möglich. Und wenn diese Auslegung dann da ist, dann darf es auch in der Gemeinde praktiziert werden. Aber auch nicht stundenlang, nicht? Da sagt der Apostel Paulus, gibt sogar eine Anzahl an. Also es ist alles sehr geordnet bei Paulus. Was heißt bei Paulus? Er gibt ja den Willen Gottes wieder. Das sind jetzt diese neun Gaben. Und ich sagte, wir hatten ja mehr, aber auf die will ich jetzt nicht mehr eingehen. Das sind aber diese besonders, in Anführungsstrichen, klassischen Gaben. Und jetzt der vierte Punkt. Gibt es die Gaben ewig? Dazu gucken wir in den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ab Vers 8. Da heißt es, die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Ich denke erstmal an der Stelle, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht sezieren. Paulus schreibt hier vielleicht auch beispielhaft von Gaben, dass sie einfach mal weggetan werden. Die Frage ist eben nur, wann. Ja, ich muss das nicht unbedingt nur auf diese drei hier begrenzen. Wann aber, das ist jetzt die entscheidende Frage, wann hören die Gaben auf? Sind die für alle Ewigkeit? Sind die überhaupt nötig in alle Ewigkeit? Ja, oder gibt es die heute noch? Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wenn man sagt, wann. Und da schreibt jetzt Paulus drüber, er schreibt jetzt weiter über Erkenntnis und Prophezeiungen, denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wann denn? Na jetzt, da als er prophezeite, als er erkannte, war das stückweise, Stückwerk war das, das sagt er ja hier. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Also, wenn das Vollkommene da ist, dann hört das Stückwerk auf. Es wird weggetan oder es hört auf. Da müssen wir uns jetzt fragen, ja, was ist denn jetzt das Vollkommene? Wenn wir das jetzt wissen, dann wissen wir, wann es weggetan wird, wann es aufhört. Dann gibt er ein Beispiel, der Apostel. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Er stellt jetzt hier das Stückwerk dem Vollkommenen in diesem Beispiel, in diesem irdischen Beispiel gegenüber. Die Stufe des Kindes ist stückweise. Und das ist heute. Er hat ja vorher selber gesagt, dass wir jetzt eigentlich gesagt, denn wir erkennen, das ist ja Gegenwart, die damalige Gegenwart, wir erkennen stückweise, wir prophezeien stückweise. Also, dieses Stückwerk ist das Gegenwärtige, war zur Zeit des Apostel Paulus das Gegenwärtige. Und die Stufe des Mannes, das Erwachsensein, war das Beispiel für das Vollkommene. Und jetzt ist die Frage, wann ist das? Und jetzt müssen wir nochmal weiterlesen. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel undeutlich, jetzt die Gegenwart, heute, Stückwerk also. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Was meinen wir denn, wann das ist? Es ist doch die Ewigkeit, oder? Auf welchen anderen Gedanken sollen wir eigentlich kommen, wenn wir das unbefangen lesen? Die Ewigkeit, da ist das Vollkommene. Seht, der Apostel Paulus war ja dabei, vollkommene Sachen, die in die Bibel kommen, auszusprechen auch. Aber das ganz Vollkommene kommt letztlich im Himmel. Was unsere Erkenntnis, was unser Wissen und alles betrifft, das kommt erst im Himmel, ist ja auch eigentlich klar. Jetzt schreibt er, erkenne ich stückweise, also heute erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Ja, das ist die Ewigkeit. Was sollen wir denn sonst daraus machen? Aber nun gibt es welche, die sagen, nein, das Vollkommene, das ist da gekommen, als die Bibel fertig wurde, Ende des ersten Jahrhunderts. Da war die Bibel fertig. Und das ist das Vollkommene. Und wenn man dann vielleicht sagt, ja wie, sagen Sie vielleicht, ja ist die Bibel nicht vollkommen? Doch, die Bibel ist vollkommen, natürlich. Aber mal ehrlich, kommt man auf sowas? Nun scheinbar kommt man schon da drauf, sonst wäre der Gedanke ja nicht da. Wenn wir das unbefangen lesen, kommen wir dann darauf, dass der Apostel Paulus sagen wollte, jetzt erkenne ich stückweise. Er war gerade dabei, die Bibel zu schreiben. Natürlich war sie noch nicht fertig. Aber dann erkennen wir Ende des ersten Jahrhunderts, dann erkennen wir vollkommen. Dann ist das Vollkommene da. Und deswegen hören dann auch die Gaben auf, nicht? Prophezeiungen, Sprachen hören auf, Erkenntnis wird weggetan. Also Ende des ersten Jahrhunderts. Und deswegen gibt es die heute nicht mehr. Also ich muss sagen, für mich ist das eine unmögliche Auslegung. Damit komme ich nicht zurecht. Denn wenn man das normal liest, kommt man da gar nicht drauf. Meine ich. Und deswegen denke ich mit dem Vollkommenen, von Angesicht zu Angesicht, das ist doch, wenn wir Gott schauen. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Ist das so, seitdem die Bibel fertig ist, Ende des ersten Jahrhunderts, erkennen wir da, gleich wie ich erkannt worden bin? Ihr Lieben, das kommt doch erst in der Ewigkeit. Ich denke, das ist eine für mich lautere Auslegung. Die andere tut mir leid. Ich empfinde sie nicht als lauter. Wobei ich manchen, die da trotzdem diese Auslegung haben, nicht bewusste Unlauterkeit unterstelle. Das will ich auch nicht. Aber wenn man das im Allgemeinen betrachtet, finde ich das keine lautere Auslegung. Und deswegen, lasst uns doch eins nicht tun. Zu sagen, naja, deswegen gibt's das heute auch nicht mehr. Vielleicht auch ein Blick darauf, weil es so viele Irrtümer in dieser Hinsicht gibt. Das ist natürlich so, das will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Prüfen müssen wir es. Aber generell zu sagen, das Kind mit dem Bad auszuschütten, vielleicht wegen der vielen Irrtümer, die da sind, und sagen, und deswegen ist am besten, es gibt's gar nicht mehr. Wenn wir was finden in der Bibel, dass es gar nicht mehr geben darf, dann brauchen wir es auch nicht mehr prüfen, nicht? Darin lasst uns vorsichtig sein. Denn ich meine, dass das die Bibel nicht verkündigt. Und wie der Leib Christi Hände braucht, Füße braucht, Augen braucht, das steht ja zwischen den Gaben, der Leib Christi. Warum soll er heute nicht mehr die Gaben brauchen? Das wäre ja gleich, wenn wir sagen würden, naja, Hände brauchen wir heute nicht mehr. Wir sind noch nicht im Vollkommenen. Und deswegen möchte ich mir uns raten, es so nicht auszulegen, sondern vielmehr danach zu trachten. Und das ist jetzt das fünfte und letzte. Wer teilt die Gnadengaben zu? Können wir uns die nehmen, wie wir wollen? Seht, die Frucht des Geistes ist was anderes. Die Frucht des Geistes, die soll eigentlich jeder haben. Die hat ja auch 9 Fruchtteile, ist aber eine Frucht, die kann man eigentlich gar nicht trennen. Da wird nicht gesagt, dem einen gibt, dem anderen gibt. Aber hier, das haben wir ja schon allein bei den 9 Gaben gelesen, dass der Geist dem einen gibt, einem anderen gibt. Es bekommt nicht jeder alles. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden, insbesondere austeilend, wie er will. So, das müssen wir beachten. Und deswegen können wir uns die Dinge auch nicht aneignen, können sie schon gar nicht lernen. Wenn man also gehört hat, dass einer einem Zungen vorspricht, er soll die nachsprechen. Ihr lieben Leute, davon würde ich aber mal direkt die Finger lassen. Weil das kann es doch nicht sein. Wir können das doch nicht lernen. Wir können uns aber in was hineinsteigern. Austeilend, wie er will. Das sagt die Bibel. Nicht jeder hat jede Gabe, und lasst mich nochmal auf den Spruch zurückkommen, den wir schon gehört haben. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Antwort, die erwartet wird, nein. Gott teilt aus. Aber wir, das dürfen wir wohl und sollen wir auch, um die Gaben eifern. Wir dürfen danach trachten. Paulus sagt, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Und das ist dann die Liebe. Die dürfen wir nie ausschalten bei dem Ganzen. Die gehört mit dazu. Aber nachdem er mit der Liebe fertig ist, will er auch nicht einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen, na ja, wenn wir jetzt die Liebe haben, dann brauchen wir das andere ja gar nicht mehr. Nein, dann sagt er wieder, 1. Korinther 14, strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Aber über allem steht doch auch da die Liebe, denn die vergeht nie. Anderes hört auf. Und damit schreibt er hier in 1. Korinther 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3. Die größte aber von diesen ist die Liebe. aber wir können es nicht gegeneinander ausspielen. Deshalb möchte der Herr uns doch beschenken mit seiner Liebe. Das ist doch das Höchste noch. Darum wollen wir ihn bitten. Aber auch wollen wir bitten, dass er seiner Gemeinde und uns seine Gaben des Geistes schenkt. Warum? Zur Auferbauung der Gemeinde. Amen. Dann lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir im Namen Jesu. Du hast die Fülle, Herr, und wir können von dir gebrauchen. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch uns füllst, dass du auch uns beschenkst. Herr, dass du uns über allem beschenkst, doch mit deiner Liebe, die du uns in unsere Herzen geben möchtest, die auch ewig bleibt und das Größte ist. Aber auch jetzt in dieser Zeit mit den Gaben, die du uns genannt hast. Herr, dass du sie austeilst, dass wir nichts gegeneinander ausspielen und dass wir doch damit deiner Gemeinde dienen können. Herr, hilf du uns. Lass uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes in deinem Willen wandeln und lass dein Wort unsere Herzen erreichen und gib uns deine Gnade. Amen.